done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Herzlich willkommen zurück zu Shuttle Talk. Ich darf euch zu einer neuen Folge begrüßen. Natürlich nicht nur ich, sondern auch mein Podcast-Buddy, der auf der Welt unterwegs ist. Man könnte ihn Mr. Worldwide nennen. Ich hoffe, er ist mittlerweile etwas besser aufgestellt in Sachen Intros von Musikern, nachdem es letzte Woche ja da schon in die Richtung was gab. Aber er wirkt nicht so, als ob er das heute verstanden hat. Trotzdem herzlich willkommen, Kai, der mittlerweile wieder in deutschen Gefilden unterwegs ist, wenn ich das im Hintergrund richtig sehe.
Ja, Worldwide kommt mir auf jeden Fall bekannter vor als letzte Woche. Und letzte Woche habe ich es ja auch irgendwie irgendwann halb rausgefunden. Vielleicht auch in ein paar Stunden schreibe ich dir dann mit grandiosen Neuigkeiten, dass ich jetzt weiß, was du gemeint hast am Anfang.
Ja, sehr gut. Du hast ja letzte Woche vor deinem Erstrundenspiel haben wir ja aufgenommen, das hast du gewonnen und dann das gewünschte Duell mit Kento Momota gehabt, den du aber nicht auf seinem Weg zum Turniersieg stoppen konntest. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg auch in die Folge. Die Erfahrungen von deiner Sicht aus, ich weiß auch nicht, wie lange du noch dort warst, ob du noch mehr Spiele von Kento auch gesehen hast, aber natürlich erstmal, wie war es denn gegen Kento selbst?
Schwer. er war gut drauf. Ich würde trotzdem noch sagen, er hat nicht die Form von vor ein paar Jahren. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass er dann das Turnier so, glaube ich, souverän gewonnen hat, weil ich glaube, mein Spiel war ja sogar insgesamt, glaube ich, das knappste, weil er alles in zwei Sätzen relativ deutlich gewonnen hat. Das hat mich dann schon irgendwie ein bisschen überrascht, aber er war auf jeden Fall in dem Spiel gegen mich auch in dem Sinne deutlich besser als ich. Und so seine Lifts, also seine Liftqualität, die ihn früher ja auch ausgezeichnet hat, die war auch in dem Spiel, oder die habe ich in dem Spiel sehr gespürt. So, das war auf jeden Fall da. Ich finde aber halt immer noch, dass er so ihm ein bisschen so Explosivität fehlt. Also ich hatte auch den Eindruck, dass dort die Bedingungen für ihn sehr gut waren, weil es eine relativ langsame Halle war. Und er halt dann sozusagen seine Gegner halt ein bisschen so wie früher halt ein bisschen so erstmal hat arbeiten lassen und dann halt irgendwie schlechte Qualität bestraft hat oder so, aber insgesamt war er, glaube ich, auf jeden Fall, was man sagen muss, er ist deutlich besser drauf als noch vor 3 Monaten, also bei seinem letzten Turnier. Da kann man auf jeden Fall von ausgehen.
Wenn er jetzt auch dann nächstes Jahr bei Olympia dabei sein will, muss er aber schon richtig Gas geben, oder? Da hast du ein bisschen besseren Überblick, aber die japanische Konkurrenz ist ja doch recht breit aufgestellt und da muss er unter die Top 2 kommen. Und da sind bestimmt jetzt gerade 3 oder vielleicht sogar 4 Leute vor ihm.
Ja, mindestens. Also mindestens, das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Da müsste er jetzt echt sehr, sehr gut spielen. Zum Beispiel jetzt ja in China, bei den ganz großen Turnieren kommt er auch gar nicht mehr rein. Also ja. Das wird sehr, sehr schwer. Ich glaube jetzt in Japan, das ist ja ein Level 500er Turnier, da ist er, war er auch in der Quali als Beispiel. Also musste sich jetzt heute durch die Quali spielen, hat glaube ich 2-mal gewonnen, aber halt so, da muss er jetzt sehr, sehr gute Ergebnisse bringen, vor allem auch die nächsten Wochen so, dass das irgendwie noch klappen soll.
Ja, du hast gerade das Thema Lifts angesprochen, da würde mich auch mal interessieren, zeichnet bei ihm jetzt der Lift vor allem das aus, dass er einfach immer die Länge und Höhe richtig gut ist, oder ist es auch schwer zu erkennen, wann er einen Lift spielt? Oder hast du das Gefühl, du weißt eigentlich, jetzt kommt ein Lift, aber du kannst gar nichts damit machen?
Ja, eher das Zweite. Man weiß, es kommt ein Lift, aber man kann nicht so richtig was damit machen. Also die Länge ist halt schon immer gut und vor allem halt auch die Höhe. Also immer so, irgendwie so, dass man da nicht... Es gibt ja so, es gibt eigentlich meistens ja so einen Rhythmus, den man so gerne mag, dass man den so einen Laufrhythmus, wo man halt weiß, okay, wenn ich den Rhythmus mache, irgendwie, es fühlt sich gut an, dann kann man irgendwie angreifen. Aber bei seinen Lifts ist es halt so, die kommen so, dass man halt, also die kommen immer so schnell über einen drüber und so hoch, dass man da halt nicht irgendwie abfangen kann. Und dann halt kommen die auch hinten so steil in dem Sinne runter, dass es dann schwer ist, damit wirklich was zu machen und daraus auch das Feld selber groß zu machen. Also man kriegt die alle, das ist kein Problem. Aber halt so, man hat dann das Gefühl, man kann nicht mit so einem Ball nicht so genau irgendwie spielen oder ihm das Feld halt nicht so groß machen. Und was er dann halt ganz gut macht, ist, wenn er so zwei, drei so Lifts gespielt hat, dann aus derselben Bewegung eher nochmal so in dem Sinne hält und dann so ein bisschen so ins Stolpern lässt und ins Vorderfeld spielt. Das ist eher, also da ist er ansatzloser. Seine Lifts sind einfach, würde ich sagen, dass das also Hauptqualitätsmerkmal einfach die Höhe und die Qualität halt vom Schlag an sich selbst.
Ja, ich finde vor allem so ein richtig perfekter, platzierter Lift hinten in die Rückhandecke, wo man dann, wenn man damit Umsprung reingeht, man landet ja dann auch so weit außerhalb vom Feld, dass man selber auch sein Feld automatisch aufmacht oder das riesig groß wird danach. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo ich gegen einen Gegner gespielt habe, der, ja, ich glaube wirklich, so den besten Lift-Tag seines Lebens erwischt hat, weil ich öfter gegen ihn gespielt habe, aber in dem Spiel war ich wirklich jedes Mal hinten komplett im Eck gestanden und habe am Ende verloren, weil ich gefühlt nur wegen diesen Lifts und wegen der Qualität in die Ecke rein so viel mehr arbeiten musste, so viel schlechte Entscheidungen dann auch irgendwann getroffen habe. Also ja, die Qualität, wenn man da sehr präzise ist, sehr genau, sehr gute Höhe hat, das ist im Einzel echt fast die beste Waffe, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen auch.
Ja, also das ist eine Waffe, sich selbst das Spiel irgendwie angenehmer zu machen, auf jeden Fall.
Ja,
aber ja, mal schauen, wie er jetzt die nächsten Wochen halt einfach, oder jetzt vor allem jetzt in Japan nochmal performt. Ich glaube, er spielt jetzt gegen Loken Yu. Ist ja jetzt auch, also, das ist nochmal, glaube ich, auch eine andere Hausnummer als die Gegner, die in Korea vielleicht da waren. Also mal schauen, wie es da so läuft.
Ja, also sonst noch weitere coole Erfahrungen aus Korea mitgebracht? Oder was hast du noch selber mitverfolgt vom Turnier?
Ehrlich gesagt nicht viel, weil ich ja dann schnell zurück bin, um dann Liga zu spielen oder bei dem Liga-Wochenende auf jeden Fall da zu sein. Und das war ja eine ganz ordentliche Anreise. Ich bin dann, glaube ich, ich habe ja donnerstags gespielt und bin dann donnerstags nachts um 3 Uhr los zum Flughafen mit dem Bus. Ja, deswegen eigentlich hab ich das Turnier sozusagen dann auch nur noch so ein bisschen verfolgt oder vor allem halt verfolgt, wie Momota gespielt hat. Was halt auch wirklich, aber was ich noch so sagen kann, ist, auch wenn er jetzt nur, glaube ich, die Nummer 50 der Welt war vor dem Turnier zumindest, dass so die Aufmerksamkeit bei einem Spiel, wenn man gegen Momota spielt, immer noch nicht vergleichbar ist mit irgendeinem anderen Gegner, muss man echt sagen. Also ich habe viel mehr Nachrichten bekommen von Leuten, die es mitbekommen haben und dann halt auch viel mehr Interesse oder jeder fragt, ja, wie ist Momota drauf und ist er wieder gut, wie war's? Also da merkt man einfach, wie der die Sportart auf jeden Fall auch geprägt hat, mal für eine Zeit. Das war auf jeden Fall wieder jetzt gut zu sehen.
Ja, ich wurde auch gefragt, ob ich jetzt glaube, dass Momota jetzt, ob er jetzt wieder zurück ist oder ob er wieder zurück an die Spitze kommt. Und ich glaube, ich habe schon so oft gesagt, ja, ich glaube dann, dass ich jetzt einfach nicht mehr dran glauben kann. Aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren oder wäre da auch gerne überrascht, dass er es doch nochmal vielleicht ja auch irgendwie tatsächlich zu Olympia schafft. Wäre, glaube ich, eine coole Story. Und die Woche hat er ja nochmal, glaube ich, extra Anreiz beim Heimturnier Gas zu geben.
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre sehr, sehr cool. Oder würde der Sportler, glaube ich, auch viel bringen, wenn er es nochmal irgendwie, sagen wir, in die Weltspitze schaffen würde. Das würde der Disziplin oder irgendwie, da würden sich auf jeden Fall viele Leute drüber freuen. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Fans noch.
Gut, ich habe noch einen Punkt mir aufgeschrieben gehabt vor längerer Zeit, den wir nie aufgegriffen haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber wir wollten mal über die besten und vor allem schlechtesten Vereinslogos im Badminton sprechen.
Daran erinnere ich mich noch, ja.
Ja. Hast du dir dazu mal Gedanken gemacht oder bist mal durchgegangen?
Also in dem Sinne nichts vorbereitet, aber ich hätte aus dem Kopf heraus auf jeden Fall einige Kandidaten. Oder auch so.
Für die Tops oder die Flops?
Die Flops. Also auch ein Verein, wo ich sehr stark beteiligt bin, ist da, glaube ich, bei den Flops auf jeden Fall dabei.
Ja, schieß doch mal los.
Ja, also ich würde bei den Flops auf jeden Fall den SV Funball Dorsel nominieren, weil da ist ziemlich viel Text und sonst gefühlt nichts in dem Logo. Das war auch witzig, weil wir sind ja jetzt auch am Wochenende, wir werden so oft gefragt, was denn dieses Funball, welche Sportart wir denn machen würden. Jetzt waren wir im Hotel und dann stand halt auf der Rechnung irgendwie auch wieder Funball Dodgeball und dann wurde ich von der Rezeptionistin gefragt, ja, wir haben uns jetzt einen Tag lang Gedanken gemacht, was für eine Sportart sie machen, was ist denn Funball? Und dann müssen wir mal erklären, dass das dass halt bei uns oder sich damals die Gründer und Gründerinnen gedacht haben, der Spaß soll halt im Vordergrund stehen, beziehungsweise ist ja auch ein riesen Verein und wir im Badminton sind da eine absolute Ausnahme, dass da irgendwie Leistungssport betrieben wird und sonst steht da halt der Spaß im Vordergrund, aber das muss man sehr, sehr oft erwähnen, wenn wir irgendwie unterwegs sind mit Funball.
Ja. Also ich hätte euch auch ganz weit vorne auf der Liste auch die Schriftart dazu. Und man muss ja generell sagen, wir haben ja auch damals mit Smashing News häufig so Berichte über Bundesliga oder auch mal Posts dazu gemacht. Und es ist einfach schon so ätzend, wenn man kein normales Logo, was man irgendwie in einem 1:1 Format darstellen kann, irgendwo einbildet, sondern wenn man so einen 20:2 Format Schriftzug hat. Das wirkt immer so unhandlich und bei euch ist ja wirklich gar nichts von irgendeinem Logo oder Wappen oder so erkennbar bei Dodgeball. Ja. Also da habt ihr auf jeden Fall, jetzt ihr steht ja klar in der Tabellenspitze aktuell, da solltet ihr schnellstmöglich nachbessern.
Naja, bei uns wird halt sich um Sportliche gekümmert und nicht so Schnickschnack gemacht, Tobi. Aber ja, du hast recht, also vielleicht sollte man das mal in den nächsten Jahren irgendwie nochmal überarbeiten lassen, aber jetzt so aus dem Kopf heraus würde ich sagen, es gibt auch noch ein paar andere Bundesligisten, die da jetzt auch nicht das allerschönste Logo so haben.
Ja, ich bin gerade auch in der Tabelle drin und ich muss tatsächlich sagen, dass die vier Top-Teams, das sind aktuell ja Dortelweil, Wipperfeld, Bischmisheim und Refrath, erstmal alle so ein richtig unhandliches Logo haben. Also keiner hat da so ein schönes Wappen irgendwie, was man aus anderen Sportarten, wenn man da in die Tabelle reinguckt, kennt, sondern jetzt auch Saarbrücken hat ja längliches Rechteck auch Refrath genauso, auch einfach erstmal nur ein Schriftzug und Wipperfeld auch was ähnliches und erst die schlechteren Teams, Platz 5 bis 9, die haben überall Wappen. Vielleicht hast du ja im Endeffekt recht, dass da zu viel Zeit in Schnickschnack investiert wird und nicht in die sportliche Performance. Aber das ist mir direkt aufgefallen, dass da die dann klarer Cut nach der vierten Tabellenposition auch erkennbar ist.
Ja, was ist denn dein Lieblingslogo dann aus der Bundesliga? Ich muss sagen, euer Logo, ich meine, ihr seid ja leider Tabellenletzter, aber beim Logo seid ihr vielleicht dann, muss man die Tabelle vielleicht sogar umdrehen.
Da sind wir auf jeden Fall besser als unsere Tabellenposition, da bin ich bei dir. Ich finde unser Logo auch okay, ich glaube nicht, dass ich es jetzt auf Platz 1 wählen würde, weil ich fände es eigentlich cool, wenn wir auch irgendwo, also viele Logos sind ja auch von dem Hauptverein, die jetzt auch erstmal keinen Badminton-Bezug haben, was auch nicht zwingend schlecht ist, weil ich glaube, viele Logos, auch wenn ich mich so durchklicke, da ist der Badminton-Bezug nicht gerade hilfreich oder lässt es nicht professioneller wirken, wenn man einfach irgendwie nochmal einen Federball mit reinschneidet oder irgendeine stilisierte Figur, die gerade einen Ball spielt. Ich finde, BC Beul hat halt einfach, auch wenn ich jetzt kein Fan der Farbe bin, erstmal ein sehr, ein Logo, dass man, wenn man in der Badminton-Welt unterwegs ist, erstmal sofort erkennt, was auch, finde ich, ganz cool gemacht ist und wäre daher, glaube ich, so im Overall meine Nummer 1.
Ja, stimmt. Ist ja auch der, glaube ich, der traditionsreichste Verein.
Ja, wenn ich auch dann noch in die zweite Liga Nord gucke, der CFB Köln, finde ich, hat auch ein cooles Logo. Da hatten wir ja auch schon mal Philipp Wachenfeld zu Gast. Und auch ein Logo, wo Badminton-Bezug da ist, also aber es trotzdem finde ich, ja, also das hat irgendwie was. Ich finde auch als einziges Schriftzug-Logo finde ich das von Trittau auch ganz gut, auch wenn das erstmal ein bisschen unhandlich ist, aber da finde ich, das wirkt schon relativ professionell und gut, sonst gibt es natürlich viele so ganz klassische Sachen, gegen sowas wie bei Mülheim oder wo ist noch Wittdorf, da ist jetzt auch erstmal nichts einzuwenden. Das sind so klassische Dinger, die man, wenn man ein bisschen in der Szene drin ist, auch schnell Wiedererkennungswert hat.
Ja, was sagst du denn jetzt, by the way, zum Logo des Deutschen Badmintonverbandes? Beziehungsweise, also, das ist ja, ich frage jetzt ja, ob man das Logo immer alles nennen kann oder halt einfach nur den Schriftzug. Aber hast du den gerade vor Augen?
Den grau-schwarzen Federball und dann Deutscher Badmintonverband e.V.
Ja.
Steht, ich bin gerade auf der Seite, wo die, also auf der DBV-Seite, wo die Tabelle drauf ist. Ja, ist erstmal okay. Ich bin übrigens bei einem Verband, finde ich das auch gar nicht so, so wichtig. Oder es ist für mich, solange das nicht super unprofessionell wirkt, was ich nicht finde, muss man jetzt da, glaube ich, nicht die größten Geschütze auffahren. Da ist es völlig okay, was ein bisschen seriöseres, auch mit ein bisschen mehr Text zu haben. Zumindest meine Meinung dazu. Oder siehst du es anders? Würdest du dir da was ein bisschen Hipperes oder ein bisschen Kreativeres wünschen?
ja, also es ist okay. Ich habe nur, glaube ich, so am Rande mitbekommen, dass sich darum auf jeden Fall auch Gedanken gemacht wird, da das vielleicht auch an dem Logo ein bisschen zu feilen oder an dem Schriftzug, wo ich jetzt aber auch sagen, eigentlich dir zustimmen würde, da gibt es vielleicht auch noch ganz andere Dinge, die man angehen kann im Deutschen Badmintonverband. Deswegen würde ich auch sagen, es ist nicht das Wichtigste jetzt so. Ich weiß nur, dass bei Badminton Europe zum Beispiel, da ist aber, glaube ich, auch ein bisschen anders, weil da das Logo sehr oft so vorkommt bei so diesen ganzen Turnieren halt, internationalen Turnieren in Europa, und da wurde sich sehr viel Mühe gegeben, dass da halt so ein, vor ein, zwei Jahren so ein neues Design entsteht. Und das auch ziemlich, also deutlich besser aussieht als jetzt das von früher, muss ich zugeben.
Ja, ich bin gerade, jetzt schaue ich mich gerade so ein bisschen um. Ja, also wenn man so vergleicht mit dem DFB oder dem Deutschen Handballbund oder so, das stimmt schon, da sind auch die Logos schon deutlich schicker. Ja. Und wenn man jetzt so das, was du gerade sagst, wenn man mal so ein Video hat, wo dann eine Überblendung oder eine Animation kommt,
sowas,
da ist das schon deutlich mehr machbar. Ja, vielleicht kommt da ja irgendwann was. Aber ich würde noch mal kurz zurück zu den Vereinslogos gehen.
Ja, gerne.
Denn wen siehst du denn siehst du euch als Schlusslicht? Also jetzt nicht nur von der ersten Liga, sondern wenn man alle Bundesligisten zusammennimmt, denn ich sehe da jemanden noch ganz klar hinter euch.
Oh, du siehst noch jemanden hinter uns?
Ja.
Aus der zweiten Liga dann?
Ja.
Ja, aber jetzt halt nicht Fanboy Lotte bei 2.
Nee, die sind gleich auf.
Puh. Ist es ein Traditionsverein? Also so jemand, der schon länger in der...
Nee, ist noch nicht länger in der Bund... Also
okay,
nicht ganz neu, aber auch nicht
aus dem Süden?
Ewig, ja.
Weh.
Und ja. Ich würde behaupten, also das wahrscheinlich mittlerweile, wenn man sich so einen KI-Generator für ein Logo sucht, hätte man, wenn man sich drei Sachen ausspucken lässt, drei bessere Logos sofort an der Hand.
Okay. Boah. Da musst du mir jetzt helfen. Oder du musst mir kurz 10 Sekunden geben, dass ich die zweite Liga Süd aufmache und dann kann ich es dir vielleicht sagen. Oh. Aber wie wär's mit dem Badminton Club Offenburg?
Ja, an den habe ich auch direkt gedacht. Also ich möchte erstmal super cooler Verein, den ich finde eine große Bereicherung sportlich für die Bundesliga ist, seit er da dabei ist. Aber bei dem Logo, da rollen sich, finde ich, schon so die Zähne. Weil, man muss es sich einfach mal angucken. Also ich glaube, da ist in kürzester Zeit doch auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial oder ist schnell was optimiert. Bisher sieht das noch nach einer Rohfassung aus, die da ist.
Da sind aber auch echt, also in der zweiten Liga, ein paar echt kreative Sachen dabei. Das von BSV Eggestein, Leopoldshafen, da hat sich auch interessant gemalt.
Auch sehr textlastig. Ja, jetzt in der zweiten Liga Süd, finde ich, hervorheben kann man auch TV Markt Heidenfeld. Das finde ich auch sehr gut.
Das stimmt,
Auch mit Batman-Bezug auch schlicht, aber alles Wichtige erstmal drin. Ne. Ja, haben wir das Thema auch endlich mal behandelt. Für alle die wahrscheinlich, viele warten wahrscheinlich schon seit, weiß nicht wie viele Folgen darauf, dass wir das endlich jetzt thematisieren. Jetzt war es soweit.
Nee, das Witzige ist ja, wir bei Bam & Earth, wenn irgendein Verein bei uns ja sozusagen neu sich anschließt, veröffentlichen wir auch immer, oder machen wir einen Post mit dem Logo. Also, und das sind ja alles meistens keine Bundesliga-Vereine oder sonst was, sondern eher unterklassige. Und da kann ich, da bin ich jetzt auch mal ein bisschen durchgegangen. Also, da gibt es ein paar echt auch coole, aber das vom SC Münster 08, das Logo, also, ich hatte in Kunst maximal immer eine 4, aber das hätte ich auch hinbekommen.
Wow, das, da würde ich glaube ich auch sagen, da kann man mit Windows Paint auf die Schnelle doch was ähnlich Vergleichbares auf die Beine stellen. Da, natürlich jetzt sehr schade, dass wir hier nur ein Podcast sind, ja. Und Audio haben, aber ich würde mal vorschlagen, wir binden da auch einfach nochmal unsere Fans ein und machen nochmal eine Abstimmung und vielleicht so ein kleines Logo-Turnier auf Instagram, wo wir immer zwei Logos gegeneinander antreten lassen. Und dann sowohl den Top als auch den Flop der Bundesliga oder der Badminton-Vereins-Logos küren. Und da auch dann direkt noch der Hinweis, wenn ihr da ganz heiße Titelanwärter und Kandidaten für habt, dann schickt sie uns gerne zu oder teilt uns das mit. Dann gibt es da noch eine spannende Competition die Woche.
Ja, ich will auch noch jemanden dafür nominieren, und zwar den TV Städtisch Ramede Altona. Das ist auch wirklich ein absolutes legendäres Logo, finde ich.
Das kann ich schon gar nicht schreiben.
Ja, also der Name ist, echt gut, und das ist natürlich dann kompliziert, so einen Namen in ein Logo zu verfassen, aber sie haben es probiert.
Okay, ich schaue es mal jetzt nicht nach, sondern lass mich dann auch einfach überraschen, wenn du das, wenn du das zur Abstimmung stellst.
Aber kein Shaming hier oder sonst was. Die Vereine sind alle super.
Ja, du hast es ja auch schon gesagt. Es ist am Ende nicht das Wichtigste oder nicht so entscheidend. Gut, hast du noch Dinge auf deinem Zettel, die wir noch aufarbeiten müssen, die noch richtig sind?
Ehrlich gesagt, gar nichts.
Echt jetzt?
Ich muss mich auch entschuldigen, weil ich bin ein bisschen busy im Moment, oder die letzte Woche war sehr, sehr sehr, sehr reiselastig auch. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt das erste Bundesliga-Wochenende mit Christoph Popper verbracht. Ich weiß, ich habe jetzt die letzten Wochen sehr viel über ihn geredet, aber ja, ich habe jetzt auch wieder gemerkt, ich bin mindestens halb verliebt in den jungen Mann. Weil er so bodenständig ist und so ein cooler Typ und so ein cooler Badminton-Spieler. Und zum Beispiel sein Einzel am Samstag gegen Julian Karachi war, glaube ich, also für die Zuschauer da echt sehr, sehr cool anzuschauen. Also zwei sehr, sehr coole Spieler, die wir da in der Bundesliga haben. Und auch allgemein so das Niveau auf jeden Fall im ersten Herren Einzel in der Bundesliga ist mittlerweile echt teilweise sehr ordentlich. Also da spielen echt, außer vielleicht jetzt die so mit Axel Antonsen und Gemke spielt, aber fast alle anderen europäischen Topspieler spielen da jetzt in der Bundesliga, was irgendwie auch mal irgendwie vielleicht zu erwähnen ist. Und ich wollte auch sagen, wir haben jetzt in Wittorf gespielt am Sonntag, und ich muss sagen, Wittorf immer eine coole Stimmung und irgendwie auch mittlerweile echt ein Verein, wo ist zwar eine sehr lange Anreise, aber wo ich irgendwie gerne spiele, weil da mit die meisten Zuschauer mittlerweile in der Liga sind. Also zumindest gegen uns fast 200. Was ja nicht alltäglich ist. Und das wollte ich auch nochmal erwähnen. Und auch ansonsten der Verein super, bodenständig, super sympathisch, die Leute da. Echt auch so was entstanden jetzt die letzten Jahre.
Ja, das stimmt, da ist wirklich viel los. Wir hatten auch zuschauertechnisch ein cooles, eine coole Tribüne gefüllt in Refrath, jetzt am Samstag, auch karnevalsbedingt, wo dann auch einige so das ja als kleines Pre-Event genutzt haben, um dann noch weiterzuziehen. Und ja, auch wenn es sportlich aus unserer Sicht nicht so der Hit war, war das auf jeden Fall ein Highlight. Und es macht einfach viel mehr Spaß, bei so einer bei Stimmung und Atmosphäre zu spielen. Selbst wenn die Stimmung für die Gegner ist oder wenn man als Auswärtsmannschaft unterwegs ist. Ja, aber das ist mir bei Wittorf auch in den letzten Jahren aufgefallen, wo ich auch das Gefühl hatte, es würde von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr und es dass die auf dem richtigen Weg in der Hinsicht auf jeden Fall sind.
Ja, am besten fand ich auch die Durchsage dann irgendwann, weil sie, glaube ich, gegen uns zum ersten Mal sonntags um 1 Uhr gespielt haben, anstatt wie sonst üblich um 14 Uhr. Und dann wurde extra eine Durchsage gemacht und die Fans gefragt, welche Uhrzeit sie denn besser fanden. Und dann sollten sie jeweils applaudieren, für welche Uhrzeit sie sind. Also das auf jeden Fall auch noch Fannähe, wo halt wirklich die Fans einbezogen werden, wann das Spiel denn überhaupt stattfinden soll. Also das fand ich auch super. Und wegen Karneval, ich bin ja am Freitag in Frankfurt gelandet. Und dann wollte ich mit dem Zug nach Mülheim fahren. Und es war sehr kompliziert, weil, das habe ich auch noch nie erlebt, das eine Gleis war blockiert am Frankfurt Flughafen, am Fährbahnhof, weil da ein Zug stand, der zu voll war, weil da zu viele Leute nach NRW reisen wollten, um dann am nächsten Tag Karneval zu feiern. Also der Zug ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr weitergefahren. Und dann habe ich irgendwie, was ich auch nicht verstanden habe, auf dem anderen Gleis dann ein anderer Zug, der war gefühlt genauso voll, aber der ist dann einfach weitergefahren. Aber ja, das habe ich auch in der Form ja so nicht erlebt. Und ich wohne ja jetzt hier in NRW seit ein paar Jahren und da an dem Karnevalswochenende ist echt immer wirklich die Hölle los, muss ich sagen.
Ja, ich habe gefühlt auch jedes Jahr dort einen Spieltag, entweder in Bonn oder in Refrath. Also irgendwie ist das auch immer genauso gelegt. Aber wie schon gesagt, das ist überhaupt kein Downside aus meiner Sicht, sondern ganz cool, zumindest die Atmosphäre ein bisschen mitnehmen zu können. Also auch vor allem in Bonn ist da immer mächtig was geboten, wenn Karnevalsaison gerade ist.
Ja, ich merke schon, du vertrittst so ein bisschen die Theorie, dass mehr Alkohol ins Spiel muss. Oder
also ich weiß jetzt da nicht, ob jemand davon Alkohol getrunken hat, von den Leuten, mit denen ich gerade gesprochen habe. Das ist natürlich, da will ich mir jetzt hier kein Urteil erlauben. Könnte natürlich sein, dass es bei manchen vielleicht ein bisschen die Stimmung und Lockerheit steigern könnte.
Ja, und da wollte ich noch erwähnen, ich habe dir das ja vor dem Spieltag geschickt, dass in Wipperfeld ja groß angekündigt wurde, dass da 40 Liter Freibier gibt. Also die haben ja auch probiert ich weiß nicht, ob es, ich denke mal, es war mit Alkohol und kein alkoholfreies Bier, weil darüber wird sich ja leider in Deutschland sehr oft lustig gemacht, über alkoholfreies Bier. Auf jeden Fall habe ich dann extra gecheckt, wie viele Zuschauer da waren und ich muss sagen, es hatte einen Effekt, also laut Spielbericht irgendwie über 130, was glaube ich für Wipperfeld sehr, sehr gut ist. Und ja, also, also Freibier scheint auf jeden Fall ein Publikummagnet zu sein. Irgendwie damit bringst du die Leute, zumindest in Wipperfeld, in die Halle.
Deswegen. Ja, vielleicht war es auch, dass es Mitgrund, dass es das Spitzenspiel gegen Wischmissheim war. Und das, also rein ergebnistechnisch war da, glaube ich, auch wirklich einiges geboten. Aber Freibier natürlich auch, ich glaube schon auch, kann ein Publikumsmagnet sein. Und am Sonntag gegen Schorndorf waren es dann nur 31 Leute. Das heißt, wenn da nochmal Freibier dabei gewesen wäre, dann wäre jeder so richtig auf seine Kosten gekommen am Sonntag.
Ja, das stimmt.
Da wäre ich gespannt gewesen, wie dann die Atmosphäre in Wipperfeld ausgesehen hätte mit 31 Leuten 40 Liter Freibier.
Ja, ich hatte schon jemanden, der dann ausgerechnet hat, ob sich der Eintrittspreis sozusagen allein schon durch das Bier refinanziert. Ja, also wie viele Zuschauer da kommen müssen, dass sich das refinanziert.
Sehr gut, ja, das ist ein wichtiger Faktor, den man bei Sportevents immer mit einkalkulieren sollte.
Ja, du siehst schon. Ansonsten habe ich nicht so viel zu berichten.
Ja, ich habe nur eine Sache noch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, aber wo ich dann nochmal viel drüber nachgedacht habe, ist bei der Jugendolympiade, die es ja jetzt seit, ich glaube, drei Ausgaben gibt, ist mir nochmal aufgefallen, dass das ja ein sehr besonderer Modus ist, der da ausgetragen wird. Weil ich glaube, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass ich glaube, es nur einen Spieler irgendwie im Herreneinzel gibt, der sowohl eine Medaille bei Jugendolympiade als auch bei Erwachsenenolympiade gewonnen hat. Ich glaube, Anthony Ginting. Und dann ist mir aber aufgefallen, es gibt ja gar kein Doppel bei den Jugendolympischen Spielen. Und das Mixed wird ja einfach zusammengelost. Ja. Und da gab's ja wirklich extrem spannende Spiele. Zum Beispiel gab es vor, ich weiß nicht mehr, vor wie vielen Jahren, aber die Jugendolympiade mit Luise Heim und Max Weißkirchen, die dann auch beide in der gleichen Mixed-Gruppe waren. Und Max Weißkirchen mit einer Dame aus Suriname, Luise Heim mit einem Bulgarier, dann gegen Anthony Ginting, der mit einer Slowenin gespielt hat, der noch in der Gruppe. Also da gibt es so spannende Kombinationen und auch ganz, ganz viele Namen, die man jetzt von heute eben kennt. Auch ein Xiu Qi oder eine Heping Xiao, die dann mit irgendwelchen Afrikanern oder Leuten aus Sri Lanka zusammen Mix spielen. Also es ist wirklich extrem witzig, da so die Ergebnisse sich mal durchzugucken. Weil ja, es wurde einfach ein zufälliger Herr mit einer Dame zusammengelost von den Leuten, die im Einzel qualifiziert waren. Weil wahrscheinlich nicht genug konnte, also weil es sonst zu groß geworden wäre, wenn man mit Doppel dann auch noch, also sehr, sehr viele Doppeldamen, Doppelherren, Doppelspieler dabei gehabt hätte. Und daher dieser Modus. Und wird das weiterhin so gemacht?
Boah. Weißt du das? Ich wüsste jetzt nicht, warum die das ändern wollen. Da gibt es auch einen Teamwettbewerb, wo es ja genauso ist, dass ja dann irgendwelche Leute zusammengewürfelt sind und dann ist ja da dieses, sagen wir mal, sehr spannende Zählsystem, dass man ja immer sozusagen weiterzählt und das dann irgendwie bis 100 irgendwas geht. Also sozusagen ein Teammatch.
Ja, das hatte ich mir auch noch, ist mir auch wieder aufgefallen, wo, glaube ich, Lukas Resch dann auch eine Medaille gewonnen hat mit seinem Team. Ja. Aber ja, der Modus, der ist auch echt spektakulär.
Ich wäre für die ändern, oder ist natürlich blöd für, sagen wir mal, die jugendlichen Doppel- und Mixspieler, weil ich glaube, so eine Jugendolympiade ist schon echt auch ein Erlebnis. Aber ich finde das eigentlich, also sehr, sehr witzig, dass das so passiert. Ja. Gibt es da irgendeinen Einzelspieler, der dann halt mixt irgendwie, auch wirklich gewonnen hat dann, irgendjemand Bekannten mit oder irgendwelche ganz kuriosen Kombinationen, die dann wirklich auch eine Medaille geholt haben? Muss es ja dann eigentlich auch geben.
So. Ja, ich schaue gerade, also ich glaube, dass bei der letzten war gar kein Mixed mehr, also 2018, aber ein 2014 haben Kanta Tsuneyama hat Silber gewonnen mit Li Chia-Sin aus Chinese Taipei. Heping Xiao mit jemandem aus Sri Lanka Bronze. Oh. Und Gold an Chim Jun Wei, der jetzt auch mit malaysischer Herreneinzelspieler ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber die Partnerin wird es mir nicht leichter machen. Nge Yao aus Hongkong.
Oh, okay.
Kann sein, dass ich sie schon mal gehört habe, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja. Ich glaube, die Paarungen, wo zwei Asiaten zusammengelost wurden, hatten da generell schon eine gute Gewinnchance.
Ja, das scheint auf jeden Fall so. Aber ich stelle mir das halt spannend vor, wenn dann du mit einem, oft ist ja so, dass aus vielen asiatischen Ländern, die ja kein Englisch sprechen und so, wie sich da kommuniziert, wie da kommuniziert wird. Und auch ob dann so ein ja, chinesischer Herr Vollgas gibt im Mixed oder nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Konstellation.
Ja, also jetzt, ich habe nochmal geguckt, es gab es leider nur 2014. Bei der ersten und bei der jetzt dritten und bis dato letzten Ausgabe gab es leider nicht. Aber ich finde den Modus auch genial. Also ich würde das super gern nochmal sehen und auch irgendwie natürlich mit den Erwachsenenspielern wäre sowas auch unglaublich cool, wenn es so ein Turnier mal geben würde. Ja.
Also ich bin früher auch manchmal zu Hessenrheinlisten gefahren und hatte keinen Doppelpartner oder so. Und dann kriegst du ja auch manchmal irgendjemand zugelost. Das ist schon manchmal, oder das ist eigentlich immer cool, weil du so irgendjemand kennenlernst. Und jetzt unabhängig davon, wie du sportlich spielst, aber Ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, sich dann da
zu... War aber noch keine He Bing Xiao dabei, die du zugelost bekommen hast bei der Hessen-Rangliste, oder?
In Hessen nicht.
Nur Pech. Ja. Nur Pech.
Ja.
Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir es ja nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn du nichts vorbereitet hast.
Meine
Liste ist leider auch schon ziemlich leer. Ich habe nur ein Thema oder eine Frage vorbereitet, die wir in der übernächsten Folge vielleicht aufgreifen können, weil wenn es alles nach Plan läuft, was ich jetzt noch nicht beschreien möchte, dann werden wir nächste Woche einen Gast haben, aber dann für in zwei Folgen folgende Fragestellung wieder für dich als fiktiven Trainer oder vielleicht zukünftigen Trainer, Kai, findest du, man sollte alle seine Spieler und Spielerinnen gleich behandeln?
Okay.
Also Kommunismus
oder Kapitalismus?
Ganz bewusst so offen gestellt, die Frage, weil auch wenn natürlich wieder viele verschiedene Facetten, aber genau, dazu, das würde ich mal für unsere nächste Folge in Zweisamkeit mal in den Raum stellen.
Ja, ist eine spannende Frage, vor allem in einer Individualsportart, wo es trotzdem Gruppentraining gibt.
Ja. Gut, dann so viel von mir. Ich freue mich auf nächste Woche hoffentlich dann zu dritt. Wünsche euch allen eine gute Woche. Und ja, Kai, hast du jetzt nochmal was auf Koreanisch nachzulegen? Oder?
Nee, aber schau dann alle, die mir geschrieben haben und die sogar verstanden haben, was ich gesagt habe. Das waren mindestens 3 Leute. Also immerhin. Ist zwar keine große Quote bei unseren im Vergleich zu unserer Hörerzahl, aber wollte ich hier auch nochmal stolz erwähnen eigentlich.
Wurdest du gelobt?
Ja, naja, gelobt nicht. Es wurde eher gesagt, sie haben es verstanden.
Okay. Ja, das ist ja quasi schon ein Lob.
Ja.
Jo. Dann hören wir uns nächste Woche.
Jo.
Bis dann.
History is made.
Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?